Vor allen Dingen an die Frauen. Nicht nur an die Mütter, sondern an die Frauen. Und darum wird es auch heute gehen. Ich habe eigentlich zwei Themenbereiche, die beide geschichtlich angelegt sind. Und ich kann mich noch erinnern, als ich diesen Heilsgeschichte-Kurs das erste Mal ansagte, kam jemand, was Geschichte, das ist ja langweilig. Also es ist höchst spannend, Geschichte im richtigen Kontext. Ich bin jetzt nur nicht ganz sicher, ob ich diesen einen Teil mache. Da geht es um die Entwicklung bzw. die Entstehung des Muttertages und wie dieser Tag manchmal mit Pfingsten kollidiert. Habt ihr gewusst, dass es solche Problematiken bei diesem Tag gibt? Das ist ja nicht wirklich ein biblisches Thema, aber ich fand es trotzdem, ich habe mich gestern ein bisschen vorbereitet, recht interessant, wie das entstanden ist und was das eigentlich bedeutet, das Ganze, und wie Menschen damit umgegangen sind. Das wäre der erste Teil. Und der zweite Teil geht um den Vers, dass die Frau Verlangen nach ihrem Mann hat, aber dass der Mann über ihr herrschen wird. So was wollt ihr hören? Wir könnten beides machen, wenn ich das erste einmal rasch durchgehe. Ist das okay? Ja? Ich halte mich hier auch an meine Notizen jetzt mal ganz eng, weil das sind geschichtliche Abläufe, also ich habe es nicht gewusst vorher. Die Geschichte des Muttertags und wie dieser Tag manchmal mit Pfingsten kollidiert, warum das so ist. Ursprung natürlich ist die Rhoda hier, nee, sie ist draußen, Ursprung natürlich in USA. Begonnen hat alles mit Anne Maria Reeves Chavez. Und diese Maria Reeves, die war Christin. Sie gehörte zu einer Methodistengemeinde dort in Grafton, West Virginia, wo ihr Mann Pastor war. Sie hieß mit Mädchennamen Reeves und er hieß Chavez, deswegen heißt sie dann Reeves Chavez. Frau Chavez war Mutter von 11 Kindern. Allerdings haben nur 4 davon das Erwachsenenalter erreicht. Das heißt, dass es einige Tragödien in dieser Familie gab. Und trotz dieser Schwierigkeiten, die sich da ereigneten, war sie sowohl in ihrer Gemeinde als auch in der bürgerlichen Gemeinde, wo sie wohnte, dort in Grafton, sehr aktiv. 1865 versucht sie, eine Mütterbewegung namens Mother's Friendship Day zu gründen. Und sie organisiert Mother's Day Meetings, Muttertag-Meetings, Treffen, wo sich Mütter, und darum ging es am Anfang, zu aktuellen Fragen austauschen konnten. So, das war der allererste Beginn. 1870, 5 Jahre später, wurde von Julia Waar, die gehörte auch irgendwie zu diesem Kreis, eine Mütterfriedensinitiative unter dem Schlagwort Peace and Motherhood gestartet und sie hatte zum Ziel, dass die Söhne nicht mehr in den Kriegen geopfert werden sollten. Das war ein anderer Aspekt, der hier sehr stark dazu kam. Aber als die eigentliche Begründerin des Muttertags gilt die Tochter von Anne Maria Reeves, nämlich Anna Marie Chavez. Und sie veranstaltete in Grafton am 12. Mai 1907, das war der zweite Sonntag im Mai, den Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, ein Memorial Mother's Day Meeting, also eine Gedenkfeier für die verstorbenen Mütter. Das war der Anfang. Um diese Dinge ging es am Anfang. Und im folgenden Jahr wurde dann auf ihr Drängen hin wiederum der zweite Maisonntag in dieser Methodistengemeinde in Grafton gestaltet und allen Müttern wurde eine Andacht gewidmet damals. Als Ausdruck ihrer Liebe zu ihrer verstorbenen Mutter wiederum ließ sie dann nach dem Gottesdienst vor der Kirche draußen 500 weiße Nelken verteilen. War sicher eine große Gemeinde, so wie das ausschaut, 500 Nelken. Oder jede Mutter hat einen Strauß bekommen, weiß ich nicht. Aber so das waren die Anfänge. Und jetzt, ab da, widmete sie sich hauptberuflich dem Ziel, einen offiziellen Muttertag zu schaffen und startete eine Initiative für die Einführung dieses offiziellen Muttertages zu Ehren der Mütter, indem sie Briefe an Politiker, an die Stadtverordneten, an Geschäftsleute, an Geistliche und an Frauenvereine verschickte, um das bekannt zu machen, um das durchzubringen. Und diese Bewegung, die entwickelte sich tatsächlich sehr, sehr schnell. Und bereits 1909 wurde dann der Muttertag in 45 Staaten der USA gefeiert. 1909. Am 8. Mai 1914 erließ der Kongress in Amerika eine Resolution, wo der zweite Sonntag im Mai als Muttertag schließlich festgelegt wurde. Das ist Amerika. Und der Präsident der Vereinigten Staaten sollte an diesem Tag die öffentlichen Gebäude beflaggen, was er tatsächlich auch getan hat. Woodrow Wilson hat es damals getan. Und so wurde dann der Muttertag 1914 zum ersten Mal als nationaler Feiertag begangen. So, mit steigender Verbreitung und rasch zunehmender Kommerzialisierung des Muttertags wandte sich jetzt die Begründerin dieses Feiertages von der Bewegung ab, weil es enorm kommerziell wurde, das Ganze. Und sie bereute diesen Schritt, dass sie diesen Tag ins Leben gerufen hat und kämpfte erfolglos gegen die Abschaffung des Feiertages. So, diese Bewegung blieb natürlich nicht nur auf die Vereinigten Staaten beschränkt, sondern hat sich auch verbreitet und 1912 wurde eine Mother's Day International Association gegründet, eine internationale Muttertagsgesellschaft mit dem Ziel, den Muttertag auch international zu verbreiten. Jetzt kommen wir langsam zu uns. Nachdem dann England den Mothering Day, so nennen sie das, übernommen hatte, verbreitete sich dieser Feiertag 1917 in der Schweiz, 1918 in Finnland und Norwegen, 1919 in Schweden und ab 1923 auch in Deutschland und ab 1924 in Österreich. Jetzt wird's spannend, wer hier diesen Feiertag in die Hände genommen hat. In Deutschland wurde der Muttertag 1922-23 vom Verband Deutscher Blumenhändler mit Plakaten "Ehret die Mütter" in den Schaufenstern etabliert und betont unpolitisch als den Tag der Blumenwünsche gefeiert. Sie haben dann richtig die Werbetrommel gerührt. Mit Plakaten in Schaufenstern, kleineren Werbekampagnen und Veranstaltungen wurde dem ersten deutschen Muttertag am 13. Mai 1923 durch den Vorsitzenden des Floristenverbandes, Rudolf Knauer, der Weg bereitet, heißt es hier. Der Floristenverband. Ab 1926 wurde die Propagierung des Muttertages an die Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung übertragen, um, wie es hieß, Kirche und Schule zu gewinnen und die Regierung dahin zu bringen, den Muttertag am zweiten Sonntag im Mai als offiziellen Feiertag festzulegen. Jetzt kommt die dunkle Zeit. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Feiertag, die Feier des Muttertages mit der Idee der germanischen Herrenrasse verknüpft. Gebärfreudige Mütter wurden als Heldinnen des Volkes zelebriert, da sie den arischen Nachwuchs fördern sollten. Jeder hat es für sich irgendwie in Anspruch genommen anscheinend. 1933 wurde der Muttertag ein offizieller Feiertag und erstmals am 3. Maisonntag 1934 als Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter mit der Einführung des Mütterdienstes begangen. Ja, die religiös anmutenden Feierlichkeiten, sogenannte Mütterweihen, wurden in Konkurrenz zu christlichen Feiern auf den Sonntag um 10 Uhr angesetzt. 1938 wurde zusätzlich das Ehrenkreuz der deutschen Mütter eingeführt, das am Muttertag am 21. Mai 1939 erstmals verliehen wurde. Die am 23. Mai 1949 mit der Verkündigung des Grundgesetzes gegründete Bundesrepublik Deutschland beging ihren ersten Muttertag im Mai 1950. So, und dieser nicht gesetzliche Feiertag, ist ja wirklich kein wirklich gesetzlicher Feiertag, hat hinsichtlich des Blumenverkaufs eine Sonderstellung. So dürfen Blumenläden an diesem Tag in aller Regel geöffnet bleiben. In Baden-Württemberg jedoch gilt dies nicht. Wenn der Muttertag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, wie zum Beispiel im Jahr 208 auf Pfingstsonntag, ja, also wenn ein kirchlicher gesetzlicher Feiertag in Erscheinung tritt, dann dürfen sie nicht mehr geöffnet haben. Hieß es hier. Fand es auch mal interessant. Der Muttertag ist nicht gesetzlich verankert, vielmehr basiert dessen Datum auf Übereinkünften von Wirtschaftsverbänden. Die Floristenverbände haben den zweiten Sonntag im Mai als Muttertag festgelegt, was dazu führt, dass Pfingstsonntag und Muttertag auf denselben Tag fallen, wenn Ostern spätestens am 26. März gefeiert wird. Ist ja immer 5 Wochen nach Ostern, kommt Pfingsten. Ja, und dann fällt es zusammen in dem Fall. Zuletzt traf das für die Jahre 1978, 89 und 2008 zu. Da einige Ländergesetze die Ladenöffnung am Pfingstsonntag untersagen, darf, so beschloss es der deutsche Einzelhandel, in solchen Fällen auf einen Ersatztermin ausgewichen werden. Also sie schieben hin und her, nur um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ja, ist auch interessant. Im Jahr 207 entbrannte deswegen eine Diskussion zwischen deutschem Einzelhandel und Kalenderverlagen. Die Diskussion endete nach längerem Hin und Her damit, dass der Muttertag 2008 ganz regulär am 2. Mai Sonntag, also dem Pfingstsonntag, stattfand. Es steht jetzt nicht mehr, ob die Läden offen waren oder geschlossen waren. Die Kommerzialisierung des Tages wurde von vielen, unter anderem von seiner Begründerin Anne-Marie Chavez scharf kritisiert. So, aber ich denke, Kommerzialisierung lässt sich heute nirgendwo mehr ausklammern, stimmt's? Es gilt ja inzwischen für jeden Feiertag. Was ist Weihnachten kommerziell geworden? Ja. Ostern, all diese Feiertage, die uns wichtig sind und die wir feiern. Und die feiern wir natürlich trotz der Kommerzialisierung. Trotzdem. Wir lassen uns diese Tage nicht nehmen. Nur weil die Welt hier andere Schwerpunkte noch einmal dazu setzt. Sondern ein letztes. Vor allem kirchliche Organisationen, aber auch das Müttergenesungswerk weisen Jahr für Jahr darauf hin, dass Mütter doch 365 Tage im Dienst sind und ihre Arbeit mehr an Wertschätzung und wo nötig Entlastung brauche als einen Strauß Blumen, Kölnisch Wasser oder eine Schachtel Pralinen. Auch das ist wahr, oder? So, und jetzt steigen wir hier noch ein bisschen ein in ein kleines Bibelstudium in Bezug auf die Herrschaft des Mannes über die Frau. Josef, pass gut auf. 365 Tage im Dienst heißt es hier an dieser Stelle. Und mir scheint dieser Begriff Dienst überhaupt ein Attribut zu sein, das nicht nur auf Mütter, sondern auf Frauen, meistens jedenfalls ganz allgemein zutrifft. Ich bin wirklich im Ernst davon überzeugt, sie sind die wahren Helden des Alltags. Das glaube ich wirklich. Ich kenne meine Frau, ich sehe, was sie leistet, was sie tut, was da alles läuft. Das ist unglaublich. Ich finde mehr als erstaunlich, was Frauen leisten, was sie alles auf die Beine stellen, welche Aufgaben sie bearbeiten, in welchen Dingen sie wirken und wo sie sich hingeben, um einfach sich selber zur Verfügung zu stellen, damit Dinge geschehen. Und trotzdem leiden viele von diesen Frauen unter dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Doch nicht genug zu leisten. Immer noch zu wenig zu machen. Nicht das zu bringen, was diesen Mangel ausfüllt und dieses Gefühl auch beendet. Ihr Lieben, das ist es nicht. Ich bin überzeugt davon. Frauen dienen so viel. Ich erlebe das ja hier in der Gemeinde. Ich habe das Vorrecht, mit vielen Frauen zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich sehe dieses Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Ja, wie viele Frauen da sind und in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten und dienen. Letzten Mittwoch waren wir hier wieder zusammen, praktisch den ganzen Tag. 10 sind die Frauen angekommen und um 4 oder 5 ist dann die letzte gegangen. Wir haben den ganzen Tag mitgearbeitet bei Menü und mehr. Und so auch in anderen Bereichen. In der Regel, denke ich, sind es mehr wir Männer, die hier zu diesem Gefühl beitragen, dass das so stattfindet. Das Defizit der Frauen liegt meiner Meinung nach häufig eher in der mangelnden Anerkennung und Wertschätzung, die wir ihnen als Männer entgegenbringen, beziehungsweise teilweise verweigern. Weil wir uns zum Teil so schwer tun, das zu tun. Das Manko der Männer ist, wenn wir uns manchmal eher so schwerfällig oder unfähig erweisen, den Dienst und die Hingabe der Frauen wirklich wertzuschätzen oder richtig zu würdigen. Wir tun uns da manchmal schwer, diese Dinge auszudrücken und die weiterzugeben und zu ermutigen und Danke zu sagen. Ich möchte einen kleinen Geschichtsabriss mit uns durchgehen, einen Gang durch die Geschichte gehen, und zwar angefangen mit der Frau, die ihr alle kennt, die absolut berühmt ist und mit der alles begann. Eva. Eva. Hast jetzt jemand anders gedacht, gell? Nee, wir fangen ganz von vorne an. Eva, die etwas ausgelöst hat, an dem wir bis heute leiden, und zwar Männer und Frauen. Doch die Schuld daran, und auch das ist meine ehrliche Überzeugung, die Schuld daran trägt nicht primär die Frau, sondern der Mann, der seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, der die Aufgabe hatte und die Aufgabe, die er hatte, nicht wirklich wahrgenommen hat, sonst wäre das alles nicht passiert. Er, der Mann, hat, wenn du das genau betrachtest, seine Frau nicht geschützt. Er hat seine Frau nicht geschützt. Denn zu ihm sagte der Herr, und zwar lange bevor Eva überhaupt da war, bevor es eine Frau gab, sagt der Herr zu ihm, er soll den Garten bebauen und er soll diesen Garten, in dem er jetzt lebte, in dem er wohnte, er sollte diesen Garten beschützen, weil es da noch jemand gab, der es absolut nicht gut meint mit ihnen, der Böses im Schilde führt. Und zu ihm, zum Mann, nicht zur Frau, sagte der Herr in Genesis 2, Vers 16, und 17, und der Herr Gott der Herr gebot dem Menschen, nämlich dem Adam, sonst war keiner hier in dem Garten, Adam, und sprach, von jedem Baum darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also vom Kontext her bezieht sich das zunächst einmal nur auf ihn, nur auf den Mann. Ja, das alles galt ihm, dem Mann. Die Frau war noch lange nicht in Sicht, die war noch gar nicht da. Adam, sonst niemanden, dem Mann galt dieses Wort. Wenn du davon isst, sagt der Herr zu ihm, dann wirst du gewisslich des Todes sterben. Und anschließend, in den nächsten Versen, hören wir plötzlich von einem einsamen Mann. Von einem alleinstehenden Mann, über den sich jetzt Gott erbarmt und über den er sagt in Genesis 2, Vers 18 folgende: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht, die zu ihm passt, als ein Gegenüber. Das ist das, was Gott jetzt sagt über den Adam. Und jetzt erst kommt diese Frau ins Spiel. Jetzt erst, nachdem Gott aus der Seite des Mannes diese Meisterleistung vollbringt und eine Frau schafft. Eine Frau, die als Gegenüber für ihn da ist, auf selber Ebene, auf Augenhöhe, die in vielen Bereichen und in vielen ganz ähnlich ist wie er. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch so schön. Und so anders. Und so geheimnisvoll. Und sie denkt Gedanken, die hat er noch nie gedacht. Wow.
hat ihren eigenen Kopf. Das ist ein interessantes Geschöpf. So, und erst jetzt, nachdem die beiden dann eine Weile glücklich und sorglos und sich aneinander freuend miteinander gelebt haben, dann erfahren wir die Geschichte mit Eva und die Versuchung durch die Schlange und wie der Teufel ihr dem verbotenen Baum schmackhaft macht und wie sie schließlich nicht mehr widerstehen kann oder einfach nicht mehr widersteht. Und so lesen wir dann in Genesis 3, Vers 6, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihr Mann bei ihr, und er aß. So, diese Szene, die muss man sich mal vorstellen. Was passiert hier? Der Kerl steht die ganze Zeit daneben und sagt kein Wort. Ist das ein Problem der Männer? Kriegt keinen Ton vor. Ja, steht die ganze Zeit dabei und als die Liebe seines Herzens von dieser Schlange eingewickelt wird und bringt keinen Ton raus. Ja, ist denn das zu fassen? Was ist denn mit den Männern los? Er war verantwortlich. Er hatte den Auftrag. Er wurde beauftragt, den Garten und alles, was darin ist, zu schützen und zu bewachen und zu bewahren. Und er steht nur da und tut nichts. Nichts. Er hat sehenden Auges zugelassen, wie seine Frau betrogen wurde. Er hat sie nicht geschützt, wo sie seinen Schutz gebraucht hätte. Hat er nicht getan. Er tut nichts und er sagt nichts. Ja, als sie gegessen hatte, anschließend ihm die Frucht reicht, nimmt er sie und isst ebenfalls. Isst ebenfalls. Und beide, das wissen wir, fallen aus der Gemeinschaft mit Gott. Und gleichzeitig ist von nun an auch die Beziehung zwischen Mann und Frau gestört. Von dem Moment an. Die ungebrochene Harmonie zwischen Mann und Frau ist plötzlich dahin. Es hört auf. Und dann lesen wir in Genesis 3, Vers 17 folgende. Und zu Adam sprach er, der Herr, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. Jetzt kann man überlegen und diskutieren, wie ist denn das? Wenn er nicht gegessen hätte, aber nur sie. Fakt ist, dass er den Auftrag hatte. Ja. Du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dich sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also ihr Lieben, kein Mann will Staub sein. Ein Mann will schon etwas sein. Staub will er keinesfalls sein, doch seiner Frau gegenüber war er nicht, was er hätte sein sollen. Das war er nicht. Und jetzt sagt der Herr zu ihm, Staub bist du. Du kehrst zum Staub zurück. Und das ist natürlich etwas, da muss auch der Mann etwas tun für seine geplagte Psyche. Ja? Nur Staub, das ist doch ein bisschen wenig. Ja? Und er findet eine Möglichkeit, wie er das auflösen kann, nur Staub zu sein. So, jetzt nämlich, jetzt würde er beginnen, in seinem Anspruch und in seinem von Gott gegebener Berufung über die Schöpfung zu herrschen, er geht darüber hinaus und fängt an, sein Schwächeres gegenüber, die Frau, zu beherrschen. Was macht er jetzt? Was von Gott als gleichwertige Hilfe, als ein Gegenüber und als Ergänzung gedacht war, wird ab dem Moment für lange Zeit unter dem Patriarchat einer Männergesellschaft seinem Wert in erster Linie durchs Kinderkriegen und Gebären zugemessen werden. Es war tatsächlich so. Lange Zeit. Aber ansonsten wird dieses Gegenüber nur noch wenige Rechte haben. Und Frauen, die keine Kinder bekamen oder keine Kinder bekommen konnten, die waren zusätzlich benachteiligt und galten in der Regel als Fluch. Solche wollte niemand, von einigen Ausnahmen abgesehen, weil sie nicht für den Nachwuchs sorgten, für die Erhaltung der Sippe. Und jetzt lesen wir in Genesis 3, Vers 16, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Jetzt kommt's, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Er wird über dich herrschen. Und jetzt wurde jahrhundertelang solche Verse, auch in der Geschichte der Christenheit, von den Männern immer wieder als Rechtfertigung wird dieser Vers gesehen, Frauen unterdrücken zu können und sie zu beherrschen, irgendwie sie in die zweite Reihe zu verbannen. Frauen hatten, besonders im Alten Testament, nichts zu sagen. Sie waren eigentlich eine Art Handelsware, für die man einen bestimmten Betrag bezahlen musste, um sie zu bekommen. Und wer sie wieder loswerden wollte? Nichts einfacher als das. Theoretisch war es möglich, dass im Alten Testament ein Mann seine Frau entlassen konnte, wenn sie nur das Essen anbrennen ließ. Dann war es ihr erlaubt, heißt es bei Mose, ihm erlaubt, einen Scheidebrief auszustellen und sie in die Wüste zu schicken. Das waren archaische Zeiten, ihr Lieben. Tja, mit Rechten war da nichts. Die Frauen dagegen, die konnten eben gar nichts tun. Sie waren mehr oder weniger Eigentum des Mannes. Und sie waren nicht das einzige Eigentum. Der besaß natürlich noch mehr und er konnte mit seinen Frauen tun, was er wollte. Er konnte verfahren mit ihnen, wie er wollte. Und alles begann damit, mit diesem Vers, nach dem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Schau mal, was Männer jetzt manchmal oder häufig als Erlaubnis oder Billigung verstehen, um Frauen zu beherrschen oder sie in die zweite Reihe zu setzen. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, gerade der Beweis dafür, dass der Mann an entscheidender Stelle versagt hat. Der Mann, nicht die Frau. Er aber wird über dich herrschen, heißt es jetzt auf einmal. Was bedeutet das? Ich saß hier gestern über diesen Text und habe gesagt, Herr, das musst du mir zeigen jetzt. Habe ich so noch nie gesehen, aber ich glaube, dass es wirklich so ist. Um das richtig zu verstehen, diesen Vers, er aber wird über dich herrschen, muss man genau hinsehen und darf auch hier nicht einfach diesen einen Vers herausnehmen, der dem Mann scheinbar das Privileg der Herrschaft über die Frau verschafft. Das ist häufig getan worden. Aber so ist es nämlich nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Denn hierin offenbart sich nicht, das ist genau das, was nicht geschieht, hierin offenbart sich nicht der Wille Gottes in seiner Schöpfungsordnung im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Sondern hierin offenbart sich die Unterdrückung der Frau. Ist gerade nicht der Wille Gottes. Diese Unterdrückung der Frau, dass der Mann so herrscht, drückt vielmehr eine Störung der ursprünglichen Schöpfung aus und macht deutlich, hier ist etwas in Unordnung geraten und es ist nicht mehr in der Ordnung Gottes. Im Verhältnis der Geschlechter geschieht jetzt, was Gott nie gewollt hatte, aber er sagt, es wird jetzt geschehen. Nicht weil er das tut, sondern weil andere Kräfte jetzt zum Wirken kommen hier auch. Das hat er nicht gewollt. Es entspricht nicht dem Willen Gottes, dass der Mann über die Frau herrscht, sondern dass sich als Folge des Sündenfalls und der Nichtanerkennung der Herrschaft Gottes die Herrschaft des Menschen über den Menschen plötzlich manifestiert. Gott haben sie nicht anerkannt in seiner Herrschaft. Und jetzt beginnt es, dass sich der Stärkere durchsetzt. Und es manifestiert sich die Herrschaft des Menschen über den Menschen. Doch das ist nicht Gottes Ordnung. Und deswegen verlangt diese Situation eine Wiedergutmachung und eine Wiederherstellung, dass die Ordnung Gottes wieder geschehen kann. Seid ihr soweit hier noch? Okay. Wir kommen ins Neue Testament. Als sich der Herr seine 12 erwählte, die seine Apostel sein sollten, dann war für diese Männer klar, dass sie zu höheren berufen waren. Das war von Anfang an deutlich. Und deshalb taten sich sogar die engsten Vertrauten Jesus, seine engsten Jünger, schwer, sich zu beugen und zu dienen. Darin hatten sie Mühe. Wir sind ja beim Dienst der Frau, gell? Könnt ihr euch erinnern? Am Anfang 365 Tage Dienst und wirklich viel Engagement der Frau. So, aber die Jünger taten sich schwer hier. Und deswegen hörst du auch immer wieder, fast ausschließlich von den Frauen, sie dienten. Das hörst du immer wieder. Sie dienten, sie dienten. Und das taten meistens die Frauen. Und gleich zu Beginn des ersten Kapitels von Markus lesen wir dann von der Schwiegermutter des Petrus in Markus 1, 29 folgende. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, habt ihr das Bild zufällig mal hier? Ist das da? Das ist die Synagoge zu Kapernaum. Wir waren ja vor 2 Jahren da oder 1,5 Jahren da. Das ist nicht mehr die Originalsynagoge, wo Jesus war. Das war unten drunter noch, ja, und die ist etwa 600 nach Christus entstanden. Aber das ist genau der Platz, wo diese Synagoge war. Ist mittlerweile auch verfallen. Und gegenüber, unmittelbar gegenüber dieser Synagoge, ist das Haus der Schwiegermutter des Petrus. Nächste Folie. Hier ist das verfallene Kapernaum. Das sind die Originalsteine noch. Und dort hinten, da geht es so weiter, aber es ist überbaut, weil unter diesem Bau, unter diesem Neubau liegt dieses Haus der Schwiegermutter des Petrus, wo das geschehen ist. Nächste Folie. Haben wir noch eine? Sieht man nicht allzu viel, aber das war's. Dort war das, war nicht überbaut natürlich und es war ein ganz normales Haus, aber so sieht das heute aus. Dort ist das geschehen. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder. Und sofort sagten sie von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie. Könnt ihr es bitte beenden? Und sie diente ihnen, heißt es dann. Mehr wird nicht gesagt. Aber das sagt alles und es ist typisch für Frauen im Neuen Testament. Diese Frau diente. Und im weiteren Verlauf des Neuen Testamentes, bis in die Apostelgeschichte, siehst du immer wieder, die Frauen dienten. Immer wieder heißt es, die Frauen dienten. In Lukas 8, Vers 1 folgende, und es geschah, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die 12 mit ihm und einige Frauen. Und dann wird gesagt, wer diese Frauen waren. Nämlich Maria Magdalena, Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters des Herodes, und Susanna. Diese Frauen waren Jüngerinnen, genauso wie die Männer jünger waren. Und sie waren immer mit Jesus, sie gingen immer mit. Ja. Er hat ihnen Gutes getan, er hat sie befreit und ihnen eine Hoffnung und Perspektive gegeben. Und sie haben ihn als Messias erkannt und folgten ihm. Und dann heißt es weiter, sie waren immer mit dabei und auch noch, so lesen wir, viele andere Frauen, viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Die ihnen mit ihrer Habe dienten. Und diese Frauen werden jetzt nicht einmal mehr mit Namen genannt. Es wird nur gesagt, dass sie dienten. Das wird immer wieder betont. Und dann liest man ständig von Frauen, die irgendetwas für Jesus oder an ihm getan haben, die ihm dienten. Johannes 12, Vers 1. Jesus kam nun 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen. Ich bin sicher, es waren nicht die Jünger. Dann weiter heißt es, und Martha diente. Martha diente. Oder in Lukas 7, ab 36, es bat ihn aber ein Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau. Achtung! Eine Frau, heißt es hier. Da war eine Frau in der Stadt. Es wird extremst betont jetzt, ja. Jetzt geht's aber weiter. Die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in das Haus des Pharisäers kam und dort zu Tische lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran und weinte. und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Welch ein Dienst ist das? Mensch, welch eine Anbetung ist das? Das haben wir schon betrachtet, ja? Dass das mit tiefster Anbetung schon zu tun hat. Aber der Hausherr wird unwillig, als er das sieht. Es ärgert ihn. Und er fragt sich, wenn er wirklich ein Prophet ist, dann weiß er doch, oder dann müsste er wissen, wer das ist, sich von einer solchen Frau dienen zu lassen. Er hat nämlich nicht die Füße gewaschen, seinen Gästen. Er hat es nicht getan. Aber diese Frau hat es getan und hat sie gesalbt. Und er und sämtliche Jünger wären niemals auf die Idee gekommen, sich den Füßen Jesu zuzuwenden. Wären sie nicht. Vielleicht denkst du jetzt, na, für Männer ist das aber auch komisch. Na, das ist Strukturdenken, was wir an Struktur schon in uns haben. Das ist für eine Frau genauso seltsam. Sich da an den Füßen zu schaffen zu machen und da an den Füßen zu manipulieren und mit Öl zu salben. Einfach so. Es ist nicht anders wie für einen Mann, aber wir haben uns daran gewöhnt, an diesen Gedanken. Aber Jesus ehrt diese Frau und er erhebt sie. Er hebt sie wirklich aus dem Staub. Sie liegt dort am Boden und dient ihm. Und Jesus erhebt sie und rügt diesen Pharisäer. Maria, die Schwester Marthas und Lazarus, die tut etwas Ähnliches einmal. Da heißt es in Johannes 12, Vers 1. Und während Martha diente, da nahm Maria, ihre Schwester, ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Und auch hier in dieser Szene beklagen sich einige Männer. Über das ganze Vorgehen und über die Verschwendung, die hier stattfindet. Und sie ärgern sich. Doch auch dieser Dienst ist Jesus so wertvoll, dass er schließlich zu seinen Jüngern sagt, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie mir getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Daran wird man sich erinnern. Sondern als schließlich die Zeit des Sterbens kam und Jesus stirbt am Kreuz und schließlich alle Jünger davongelaufen sind, waren es die Frauen, wiederum die Frauen, die Jesus die letzte Ehre erweisen und ihm sogar in seinem Tod dienen. Lukas 23. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben. Am ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Geschwister, das war eine mühevolle Arbeit. Die sind nicht in eine Apotheke oder in eine Drogerie gegangen oder zu Douglas und haben sich die Sachen einfach gekauft. Sondern das musste zubereitet werden, das musste vorbereitet werden, das brauchte Zeit, Engagement und kostete sie eine ganze Menge. Aber alle diese Frauen, die dienten Jesus und taten wirklich, was sie konnten. Und sie sahen dabei auch nicht auf sich selbst. Es kümmerte sie gar nicht, was die anderen denken, wie dieser Simon zum Beispiel, oder wie sie alle hießen, was die über sie denken konnten. Sie wollten nur eins. Sie wollten Jesus dienen. Schnitt. Wo sind die Männer? Nun, die hatten Wichtigeres zu tun, natürlich, logisch. Sie dachten über schwerwiegende Fragen nach, wie zum Beispiel, wer von uns ist denn der Größte? Das ist, was sie wirklich ernsthaft beschäftigt hat. Und sie machten sich Gedanken und diskutierten darüber. Und war wichtig einfach. Ja. So, und in der Nacht vor seinem Tod beantwortet ihnen Jesus selbst diese Frage, indem er sein Obergewand ablegt, den Schurz des Sklaven umbindet, Wasser in eine Schüssel gießt und sich niederkniet und beginnt, die Füße der Jünger zu waschen. Jesus macht sich an den Füßen seiner Jünger zu schaffen, um ihnen zu dienen. Nun macht er das auf einmal. Füße waschen. Und sie sind entsetzt. Dass sich der Herr zu so etwas herablässt, wie kann denn das sein? Er war doch der Herr und er sollte doch bitteschön herrschen. Die Herren herrschen doch. Und Jesus war der Herr. Er war doch der Meister. Und er sollte doch eigentlich befehlen. Doch Jesus tut es den Frauen nach. Und er macht sich freiwillig zum Knecht und dient den Herren, die von sich meinten, herrschen zu müssen und zum Beherrschen berufen zu sein. Und der einzige wahre Herr, der beugt sich und dient. Und statt wie ein Machthaber über sie zu herrschen, sagt er, jetzt folgt meinem Beispiel. Jetzt folgt meinem Beispiel. So was geschieht hier. Ein Zweifaches tut Jesus. Die Männer musste er erstmal runterbringen auf den rechten Stand. Sie hatten auch einiges missverstanden. Sie sollten zwar ihre Position als Männer einnehmen und ihrer Berufung folgen, aber indem sie dienten und nicht beherrschten. Der Größte ist, sagt Jesus, wer sich am tiefsten beugen kann und wer anderen dient. Wie heißt es hier in Genesis 3 über die Frau? Er wird über dich herrschen. Aber so soll es nicht sein. Das war nie der Wille Gottes, sondern dieses Herrschen, diese Art von Herrschen und Beherrschen entsprang dem Fleisch und dem entfesselten Willen des Mannes nach dem Sündenfall. Aber es deckt sich nicht mit dem Willen Gottes. Und deshalb musste Jesus gerade erst den Männern zeigen, wie Gott sich die wahre Herrschaft vorstellt. Und er gab ihnen keinen Satz aus einem Lehrbuch, sondern er kniet nieder und zeigt es ihnen mit seinem eigenen Beispiel. Er musste sie runterholen von ihren falschen Vorstellungen und von ihren Eitelkeiten. Und sie mussten lernen, sich zu beugen, um ihre Position einzunehmen, um zu dienen und darin ihre Berufung zu finden. Aber die Frauen erhob Jesus und er ehrte sie. Niemand diente so wie die Frauen. Niemand. In der Regel ist es auch heute so, häufig. Ich habe selbst eine Frau und ich habe heute Morgen noch einmal dieses Kapitel in Sprüche 31 ab Vers 10 gelesen. Und wir sind durch verschiedene Phasen in unserem Eheleben gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte viel nicht verstanden und habe lange gebraucht, um Dinge zu begreifen. Wer mir da gegenüber ist? Eine Frau, unbegreiflich. Sie denkt Gedanken, die ich nie gedacht habe. Ich sollte auch auf sie hören. Deswegen ist sie da. Ich wollte allerdings lange Zeit, dass sie ausschließlich auf mich hört. Du wirst über sie herrschen. Du bist schließlich der Mann. Und das dauerte und dauerte, bis der Groschen fiel. Und es gab Spannungsfelder und Dinge und so weiter und so weiter. Und die Gnade Gottes hat uns zusammengehalten. Ja, wirklich, es ist die Gnade Gottes gewesen. Und heute Morgen las ich ab Vers 10, Sprüche 31. Und ich kann ehrlich bezeugen, wenn man es auf die heutigen Verhältnisse umlegt, sie trifft nahezu dieses Bild, was dort beschrieben ist. Ist tatsächlich so. Sie mag das anders sehen, weil die Frauen sind nie ganz zufrieden. Aber das ist meine Sichtweise. Wirklich. Und auch hier, ihr Lieben, hier in der Gemeinde, ich habe es vorhin schon erwähnt, es wird so viel gedient, Woche für Woche. Ohne die Frauen wäre Gemeinde definitiv nicht denkbar. Nicht denkbar. Es ist unglaublich, was geleistet wird. Und ihr lieben Frauen, ich danke euch wirklich allen für eure Hingabe. Und habt auch in Zukunft noch länger Geduld mit uns Männern, wenn wir länger brauchen als das, was für euch längst klar ist. Wir sind so angelegt. Es dauert manchmal ein bisschen, bis der Groschen fällt. Ich würde das nicht sagen, wenn ich es nicht so meinen würde. Es ist wirklich so. Mir persönlich ist viel gedient worden durch Frauen. Jetzt, wo wir herkommen, wir haben in München gewohnt, im Olympia-Einkaufszentrum, dort in der Nähe, ehemalige Olympia-Pressestadt. Und in diesem Haus, es war ein Hochhaus, gab es in jeder Etage 3 Wohnungen. Und auf der Etage, wo wir wohnten, waren wir untereinander befreundet. Wir kannten uns sehr gut, waren oft zusammen und hatten Gemeinschaft miteinander. Wir kamen dann zum Glauben, die Monika und ich. Die Freundschaften hielten an. Und wir trafen uns immer wieder. Und es war klar, die Männer, die haben gewichtige Diskussionen geführt, selbstverständlich. Ja. Und wir waren schon cool, ja, muss man sagen. Wir waren einfach coole Typen. Ja. Ja. Aber am meisten gelernt habe ich von einer Frau aus dieser Gruppe, von meiner Nachbarin. Sie hat sich durch unser Zeugnis bekehrt und sie fing dann eine Teen Challenge Arbeit an. Eine Arbeit unter jugendlichen Randgruppen, Prostituierten, Außenseitern und so weiter. Drogensüchtigen. Und ich wollte auf keinen Fall zurück irgendwie in diese Szene, wo ich herkam. Wollte ich nicht. Und ich habe mich, als das anfing, mit Händen und Füßen gewehrt. Bis mir eines Tages Gott gesagt hat, ich weiß noch genau, wo ich stand und wie ich innerlich das hörte, Toni, lass deine Bedenken. Mach einfach mit, bring dich ein. Dann habe ich mit dieser Frau zusammengearbeitet und wir haben in den 5 Jahren oder wie lang das war, eine einzige Auseinandersetzung gehabt. Eine einzige Auseinandersetzung. Und die war damals, weil die Bewegung, die Glaubensbewegung so stark anfing und sie ist dort hineingedriftet. Und ich kann mich noch heute erinnern, wie ich ihr damals sagte, weil ich war schon wieder draußen. Glaube es nicht, oben für 5 Euro Glauben hinein und unten kommt das rechte Ergebnis heraus. Das ist nicht das, was damit gemeint ist. Da war sie strikt anderer Meinung. Da kamen wir nicht zusammen. Heute schaut es anders aus, aber damals war das so. Aber von dieser Frau habe ich enorm viel gelernt. Sie hat Leiterschaftstreffen gemacht. Ich hatte immer Verantwortung in diesem Kreis. Aber wie sie geleitet hat, wie sie Dinge anging und so weiter, wie sie mit Menschen umging, ich hatte hier einfach ein Vorbild. Mehr als aus meiner eigenen Gemeinde. Weil dort war ich nicht so stark in der Mitarbeit, sondern wir haben hier gearbeitet und das war halt diese Frau. Und das war für mich ein enormer Segen, was ich da gelernt habe. Das hilft mir heute noch. Das hat einen Standard in mir gesetzt. Woher kam es? Von einer Frau. Von einer Frau. Als wir hier anfingen, waren es fast ausschließlich Frauen hier. Und ein Teil der Frauen, die gingen dann. Heute sage ich Gott sei Dank. Aber mit denen war nicht zurechtzukommen. Es gibt auch schwierige Frauen, gibt es auch. Andere sind geblieben. Hier sitzt zum Beispiel noch eine hier in der ersten Reihe. Die Helga sitzt noch da. Und dann hat sich das entwickelt. Und die ganze Aufbauarbeit wurde in erster Linie von Frauen getragen, auch hier. Allerdings nach einer Weile dann, als ich anfing, über Leiterschaft zu lehren, kein Problem. Und auch Männer hineinrufen wollte. Da hatte eine Frau ganz große Probleme, dass jetzt auch Männer irgendwie etabliert werden sollten. Die hat uns dann verlassen. Also es ist nicht immer alles gesund, aber das kommt dann schon auch an die Oberfläche letztendlich. Und ich habe jedes Mal gelitten wie ein Schwein, wenn irgendjemand ging. Wirklich. Wer die Lösung hier hatte, in diesem Konflikt, weil das beziehst du ja immer auf dich selber, du machst es nicht gut genug, dir gelingt es nicht, Leute zu gewinnen und so weiter. Und dann hast du schlaflose Nächte, wenn jemand geht. Und als ich mich wieder mal in einer Nacht gewälzt hatte und ich mein Gegenüber aufgeweckt hatte vor lauter Wälzen, stößt sie mir in die Rippen und sagt, der Rat einer Frau, meiner Frau, Mann, schlaf endlich, überlass es dem Herrn. Welch ein weiser Rat. Welch ein weiser Rat. Und das hilft mir auch bis heute. So, wenn wir die Frauen nicht hätten, ihr lieben Männer, dann würden wir wirklich noch im finsteren Mittelalter leben. Aber es ist Licht geworden. Und der Herr wusste, dass wir unsere Frauen brauchen. Und ich rede nicht nur von den Ehefrauen, sondern von allen Frauen. Ich danke euch, ihr Lieben. Unser Herr Jesus segne euch weiterhin, damit wir gesegnet sind. Wirklich.